Überraschung und herzlich willkommen zum Überleben-Podcast vom WWF Deutschland. Heute ist das nicht nur Ausgabe Nummer 100, was uns außerordentlich freut, sondern ihr bekommt auch insgesamt ein etwas anderes Hörerlebnis. Wir haben nämlich Willi Weitzel zu Gast, den ihr kennt aus Willi will's Wissen, von der Bühne und aus dem Kino. Willi hat einen neuen Film draußen, Willi und die Wunderkröte, also sprechen wir genau über diesen Film, über Amphibien im Allgemeinen, wie man es schafft, komplizierte Themen für eine junge Zielgruppe aufzubereiten und darüber, wer Willi eigentlich ist. Mein Name ist Klaus Esterlos, ich moderiere unsere Sonderausgabe, meine Co-Moderatorin ist Luise Nessler vom WWF Kinder- und Jugendprogramm und jetzt geht's los, wir steigen direkt ein mit einer, sagen wir mal, überraschend liebevollen Begegnung.
Faultiere sind so niedlich.
So ein Geschenk. Sind wir schon da?
Sind wir schon mittendrin? Aber hast du denn die Liebe erklärt oder das Faultier dir?
Entschuldigung, der Klaus hat mich da abgelenkt.
Hat dich abgelenkt, ne? In der Liebesszene. Hast du denn dem Faultier die Liebe erklärt oder andersrum? Wie war das genau?
Ja, das Faultier wollte ja dann zum Schluss dann doch wieder hoch auf den Baum.
Ja.
Und also es ist wirklich, für mich ist es, es war wirklich so schön und ich war ja dann schon 3 Wochen in Panama und habe auch meine Frau vermisst und das war dann total schön,
endlich mal
so eine Körpernähe zu haben mit einem Faultier.
2 Fragen.
Ja.
Also wir können auch gleich nochmal klatschen für das, bevor es richtig losgeht, aber ich finde das ja eigentlich ganz schön. Nein, die Fragen zum Faultier. Ich meine, wir können ja vielleicht das auch einfach so mit reinbauen in der Post-Production. Ich finde, das ist ein schönes Gespräch gerade mit dem Faultier. Aber 2 Fragen. Es hat auch Krallen. Tut das nicht weh? Und riechen die komisch?
Sind wir schon dabei?
Ja, okay. Ich mach mal so. Ja. Wir sind dabei. Also Faultier, du hast eine Faultierbegegnung gehabt, die war sehr, sehr, sehr warmherzig, sagen wir.
Voller Liebe.
Und Erotik.
Die
Erotik haben wir unterdrückt, weil es handelt sich ja um eine Begegnung mit einem Faultier innerhalb eines Kinderfilms und sie können damit überhaupt nichts anfangen. Und deswegen habe ich es nur auch auf dem Kuschelfaktor einfach genossen. Und es war einfach so schön. Wirklich toll. Innerhalb des Films Willi und die Wunderkröte entspinnt sich so ein bisschen die Geschichte, dass mein Handy verloren geht und auf der Suche nach dem Handy treffe ich dann auf ein Faultier. Und das fütter ich mit so kleinen Pflanzenteilen und das klammert sich an mich wie an einen Baum. Und ja, die haben so Krallen, die wie so eine Gabel eigentlich aussehen. Und aber die können damit schon zupacken, aber dadurch, dass das Faultier ja so langsam ist, ist es immer nur wie eine Streicheleinheit gewesen.
Ja. War also nicht gefährlich, meinst du?
Nein, nee, also es ist wirklich, jeder sollte sich eigentlich ein Faultier, also jeder, der irgendwie unter Stress leidet oder unter Anspannung, sollte sich ein emotional Faultier zulegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon von auch Tierschützern angesprochen worden darauf, die das mitgekriegt haben, weil dieses Foto auch schon im Vorfeld des Films jetzt durch die Medien ging und die sagen, es geht überhaupt nicht, dass du mit dem Faultier da auf dem Arm sitzt, weil jetzt bricht dann der Hype aus, dass jetzt alle Kinder ein Faultier auch haben wollen oder also erstens, eigentlich kommt man ja an Faultiere dran, weil die das ganze Leben ziemlich weit oben in den Baumkronen hocken und nur einmal in der Woche runterkommen, um ihr Geschäft zu verrichten, um dann wieder hoch in den Baum zu gehen. Das ist dann auch der gefährliche Moment eigentlich, weil sie dann angreifbar sind für Jäger im Wald, also für Jaguare oder so jetzt im Südamerika oder Mittelamerika. Und leider passiert es ja auch, dass dann, wenn es menschliche Siedlungen gibt, dass dann die Faultiere beispielsweise einen Strommast aus Holz mit einem Baum verwechseln und dann hochgehen und dann oben einen Stromschlag kriegen und runterfallen oder dass sie über eine Straße gehen und so wie bei uns die Rehe dann einfach angefahren werden. Und bei Willi und die Wunderkröte, das ist ja ein Mischfilm aus Dokumentation und Spielfilm, ist das im Prinzip eine Spielfilmszene. Und da haben wir ein Faultier, das vor einiger Zeit von einem Auto angefahren worden ist und es wurde aufgepäppelt, aber es war nicht mehr möglich, das auszuwildern, weil das so einen Klatsch an den Kopf bekommen hat. Und ja, jetzt hatte ich das Privileg, mit diesem Kuscheltier, mit diesem Faultier zu kuscheln.
Total schön.
Eine Geschichte der Rettung. Es geht um ganz viel Rettung. Ich versuche jetzt mal die Kurve zu machen.
Ja.
Ich muss mich
eigentlich geht es doch hier um Frösche, Mensch.
Richtig, genau. Es geht um Frösche. Wir retten, also wir auch, aber du vor allem in dem Film, da geht es um die Rettung von Fröschen. Wir reden also heute, ihr habt ihn, das ist eine komische Bewegung. Herzlich willkommen zum Überleben-Podcast beim WWF Deutschland heute. Der Versuch einer Anmoderation. Heute zu Gast.
Mit Willi.
Mit Willi. Wir haben ihn alle schon sicherlich im Fernsehen gesehen und werden auch im Kino die Gelegenheit haben. Nicht das erste Mal, da können wir nachher auch noch drüber reden. Mhm. Über deine Arbeit zu sprechen und wie man Tiere rettet und was mit Fröschen und warum dann Faultier. Das hatten wir jetzt gerade schon. Aber es gibt einen Kinofilm, Willi und die Wunderkröte, und über den wollen wir reden. Und wenn du jetzt gerade schon so gesagt hast, das war eine schöne Gelegenheit, ein schönes Erlebnis, mit einem Faultier in Kontakt zu kommen, das zu retten. Das klingt jetzt irgendwie auch, als würde es sehr viel Spaß machen. Was war mein erster Gedanke, als ich den Film gesehen habe? Also ist das eigentlich Arbeit, dieser Job? Oder hast du vor allem Spaß?
Also doch, das ist meine Arbeit. Aber ich habe tatsächlich das Glück irgendwie, dass das sozusagen, ja, wie soll ich das sagen? Das Talent, das mir der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, dass ich das auch einbringen kann, beruflich. Ja. Und deswegen muss ich mich eigentlich relativ wenig verbiegen. Wobei ich zugeben muss, es gab in dem Film schon auch so die ein oder andere Situation, wo ich gedacht habe, boah, ey, ich bin ja eigentlich, also ich bin kein Schauspieler. Mhm. Ich bin von der Ausbildung her einfach so ein Wissensvermittler. Ich bin eigentlich Lehrer, Religionslehrer. Mhm. Kann euch auch gerne die Beichte abnehmen, euch beiden oder so. Nein, aber
später. Vielleicht
aber,
später mal, ja, genau.
Und habe jetzt für viele Szenen, weil ich dann auch mit Schauspielern interagiert habe, Schauspielunterricht genommen, und das war schon echt auch zäh. Also einfach nur dieses, man wartet 2 Stunden, bis das Team alles aufgebaut hat, und dann muss es innerhalb von 10 Minuten funktionieren, und ich bin einer, der einfach nicht unter Druck arbeiten kann. Und das, aber man sieht es dem Film hoffentlich nicht an. Ihr habt ihn ja schon gesehen.
Wir haben ihn gesehen, ja. Wir haben ihn gesehen, und ich glaube, man sieht es tatsächlich nicht, dass es irgendwo, also da, ja, es flutscht, ja, es läuft. Smooth wie ein Faultier geht es von Anfang bis Ende durch.
Hopst wie ein Frosch.
Ja. Wir müssen beim Thema bleiben. Es geht um, genau. Nimm uns dann vielleicht doch am besten einfach bei der Geschichte des Films mit, der dann ins Kino kommt. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann ist es quasi soweit, könnt ihr gucken. Könnt ihr gucken, gibt es den Film im Kino zu sehen. Genau, nimm uns doch mal mit, wie ist dieser Film entstanden? Also wie kam die Idee, wie kommst du da ins Spiel, wer hat damit angefangen überhaupt? Warum Frosch?
Also es ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, aber ich hoffe, wir haben jetzt ausgiebig Zeit.
Wir möchten sie gerne hören.
Nein, also irgendwann, vor vielen Jahren, und es sind tatsächlich viele Jahre, es sind über 4 Jahre, da ist ein Hamburger Filmproduzent nach München gekommen, hat sich mit mir auf einen Kaffee getroffen, hat gesagt, du wir haben eine Idee über einen Abenteuerfilm für Familien. Und dann habe ich gesagt, boah, super, das ist ein Traum, weil ich habe ja, du hast schon mal so eine kleine Andeutung gemacht, schon mal einen Film gemacht. Außerdem habe ich in den letzten Jahren viele Abenteuer gesammelt. Dann habe ich gesagt, ja super, ich bin dabei, um was geht's? Und dann sagt er, naja, es geht um Frösche und Kröten. Dann sage ich, oh Gott, bitte, also nee. Also ich habe dann irgendwie mich schon irgendwie auf einem Kamel durch die Wüste reiten sehen oder mit Löwen eine Begegnung haben. Aber es ist dann dieses Thema, es stellte sich heraus, dass diese Produktionsfirma sich schon seit geraumer Zeit für die Arterhaltung von Fröschen und Kröten einsetzt, zusammen mit verschiedenen Zoos in ganz Europa arbeitet, mit so einer Initiative, die heißt Frogs and Friends. Mhm. Es gibt in vielen Zoos wirklich so unglaublich schöne, ja, Lebensräume, die man diesen Amphibien schafft, um diese Arten zu erhalten, die weltweit bedroht sind. Und das Problem ist, dass sie nie so in die Öffentlichkeit drücken, weil jeder oder diejenigen jedenfalls, die gerne in die Zoos gehen, die laufen zu den Elefanten und den Löwen und den Tigern. Und keiner interessiert sich so richtig für die Amphibien. Und der Gedanke dahinter war einfach, wie kriegen wir die Problematik von der Amphibien bedroht sind und unter der die leiden, in die größere Öffentlichkeit. Mhm. Und die Idee war es, deswegen einen Film zu dem Thema zu machen.
Hätte man ja eine klassische Dokumentation sozusagen machen können und sagen, so hier ist jetzt der Froschteich in Deutschland und dann gucken wir mal, wie das in Lateinamerika aussieht, wo der Pilz die Frösche bedroht, mhm, sozusagen. Aber wieso habt ihr den Ansatz gewählt, eine Geschichte zu erzählen? Also sprich, da gibt es das Mädchen, mhm, das selbst, also sehr aktiv ist, also ich weiß nicht, wie alt sie ist in dem Film.
11 Jahre.
11 Jahre. Ja. In dem Film, die diesen Froschteich hat und den erhalten will. Und dann gibt es den Bösewicht, der den Froschteich zumachen möchte.
Der Huberbauer.
Ich könnte es nicht so schön sagen. Der Huberbauer, der kommt und der will den zumachen. Das ist der Fiesling des Films und dann geht's die Reise los. Und dann gibt's diese Wunderkröte. Also ich will nicht zu viel verraten natürlich, mhm, aber warum dieser Ansatz? Also warum erklärt man diese Geschichte auf die Weise?
Ehrlich gesagt hat mir noch nie jemand diese Frage gestellt und ich habe bis jetzt, wir haben auch nie über diese Motivation dahinter gesprochen. Ja. Aber allein wenn ich mir jetzt den YouTube-Kanal von Anna und die wilden Tiere anschaue, dann, ich vermute es, ich weiß es nicht genau, dann werden wahrscheinlich die Klickzahlen bei Anna trifft die Elefanten bei etlichen Millionen liegen und Anna trifft die Frösche. Ja, keine Ahnung, wie viele da sind. Kann ja jeder mal zu Hause nachprüfen, wie das ist. Denn auch im dokumentarischen Bereich ist ja die Attraktivität geringer, wenn ich jetzt Frösche anschaue, weil man sie einfach nicht kennt. Das ist ja das Drama. Die haben einfach auf den ersten Blick nicht so eine Attraktivität. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, da eine emotionale Story drumherum zu packen, um insbesondere auch die Kinder in ihrer Lebenswelt, in ihrem Erfahrungshorizont abzuholen.
Und du bist ja dann in dieser Aufzugsstation, später noch in Peru, glaube ich, und hast ja auch hast ja teilweise die Frösche auch auf der Hand, auf der Hand. Wie war das so? Dachtest du dir dann, jetzt bin ich froschverliebt?
Mhm. Ich war nach der Affäre
mit dem Faultier. Mit dem Faultier kam nichts mehr dazwischen.
Wenn ich mich jetzt hier in Deutschland mit den Froschforschern, die unterwegs sind, um Gewässerschutz machen und so weiter, die ein engeres Verhältnis zu Fröschen und Kröten haben, die bestätigen das, dass es gibt wirklich kaum etwas Magischeres, als einer Kröte in die Augen zu blicken. Ist wirklich ein Blick in einen. Wenn die Amphibien sind so lange schon auf unserer Welt, die gab es schon, als es die Dinosaurier gab. Sie haben sie einfach erhalten, sie haben es einfach geschafft. Mhm. Und irgendwie hat man das Gefühl, boah, da schaut, also eher, es ist weniger das Gefühl, dass man selbst denen in die Augen schaut, sondern dass die einen auch anschauen und fast auch, ja, so tragisch fragen, hey Mensch, was machst du eigentlich? Was macht ihr mit uns? Wir sind doch so lange hier und jetzt geht es uns seit einigen Jahren so schlecht, weil ihr Menschen die Umwelt so, nicht nur umgestaltet, sondern auch einfach verändert und zerstört, dass wir massiv drunter leiden.
Und das finde ich einfach so spannend in diesem Film, dass du das erzählst, denn häufig hat ja Natur nicht nur mit der Natur in Panama oder Ägypten und so weiter zu tun, sondern auch mit uns hier vor Ort. Und das ist das Schöne an diesem Film, ihr fangt hier an, ne? Ihr fangt mit diesem Froschteich hier vor Ort an, um einfach auch Kindern das Gefühl zu geben, es geht hier auch um eure Natur. Wie kann ich, und dann frage ich mich immer, wie ist dann wohl der Zusammenhang? Was meinst du, glaubst du, wie können Kinder sich dann eigentlich so einsetzen? Also es gibt dann nicht jeden und jeder, der Anna hat, die dann nochmal einen Aufruf startet oder dich, die kommt. Was glaubst du, was können Kinder hier eigentlich so tun, um sich da einzusetzen? Was wäre so dein Tipp? Außer mit dir durch die Gegend zu reisen.
Ich hab Frosch im Hals. Mann. Was können die Kinder tun? Ich glaube, das wird ja ganz schön auch an dem Beispiel dieses Films gezeigt, dass die Initiative, dass der Blick für die Probleme von den Kindern kommt und dass die Erwachsenen da stehen und jetzt im Falle gibt es ja einen Widerspieler sogar, der was dagegen hat und die anderen Erwachsenen sind auch eher halbherzig dabei. Ja. Und ich glaube, das zeigt eigentlich auch so, wie so ein Spiegelbild auch für unsere Gesellschaft, dass die Kinder des Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, Leute, wir wollen was, aber natürlich sind es ja vor allem Kinder, die nicht alles können.
Eben.
Und da braucht es einfach diesen Zusammenhalt, dass vor allem die Erwachsenen versuchen, den Kindern zu helfen und sich da auch an den Idealismus dran heften. Es gibt einfach, ich glaube auch, dass die Untätigkeit, witzig, dass jetzt, ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Hals. Das ist aber.
Das ist kein Wortspiel, das ist tatsächlich so. Ja, na,
es ist einfach so, ich glaube auch so, ich habe schon so den Eindruck leider, dass viele Erwachsene einfach, vielleicht auch weil sie zu viel wissen oder weil deren Horizont zu weit ist, sagen, okay, was sollen wir denn eigentlich noch machen? Das bringt ja eh nichts. Wie soll man den Klimawandel aufhalten? Wie soll man das Artensterben aufhalten? Wir haben ja ganz andere Probleme. Wir müssen uns ja jetzt hier um den Krieg kümmern und das ist so überdeckt. Und das finde ich eigentlich total schade, dass die Erwachsenen so drauf sind. Und die sollten viel mehr auf die Kinder schauen, die, ja, man mag ihnen vielleicht unterstellen, dass das so ein naiver Idealismus ist, dass man sagt, ja, wir können die Welt verändern, aber wir können es auch.
Wir können es wirklich.
Ja. Und das, ich glaube einfach, also, weil du mich gefragt hast, Luise, also was können die Kinder tun? Ja, also, die machen, glaube ich, schon genug. Ich glaube, es liegt mehr an den Erwachsenen, mit den Kindern zusammen zu kooperieren und zu sagen, lasst uns gemeinsam was tun.
Ja, das finde ich eine schöne Beschreibung. So machen wir es ja bei uns auch. Wir versuchen, Wissen zu vermitteln. Wir wollen gerne, dass die viel wissen. Du hast es, beschreibst es ja auch. Du beschäftigst dich ja auch mit wahnsinnig vielen Themen. Und dann einfach zu sagen, und jetzt reißt die Erwachsenen mit und zieht sie mit und geht mit dieser Begeisterung. Das ist einfach auch total schön, dass du es auch machst und sehr bestärkend.
Ja, die Erwachsenen sind einfach viel zu erwachsen.
Erwachsisch. Man verliert das Kindsein so ein bisschen, ne, mit der Zeit. Also durch das Leben, was einen sozusagen überrennt und einholt, ne. Also, für deinen Job ist das, wenn du jetzt, also wie viel Kind steckt denn in dir drin noch? Also versuchst du das extra zu bewahren? Ist das automatisch bei dir einfach vorhanden? Wie viel Kind muss man haben eigentlich im realen Leben?
Ja, es ist total schwierig. Also auch ich kämpfe damit, weil Gott, wenn dann irgendwie so bürokratische Sachen vom Finanzamt kommen, dann denkst du, oh Gott, jetzt kannst du dich nicht darauf berufen, dass du doch der Willi bist, sondern du musst dich da ich tatsächlich
muss
das
nicht machen. Doch, mach das doch mal.
Auseinandersetzen.
Ja, schick das doch mal zurück. Genau. Ich bin Willi und
ich bin doch der Willi. Genau,
meldet euch in 2 Jahren
nochmal. Genau sowas. Ja, dann bin ich erwachsen. Aber ja, auch ich wehre mich dagegen. Also, aber ja, zum Schluss sind wir Menschen doch irgendwie so, wir haben so verschiedene Schubladen auch in uns drin, so wie du, Luise, wenn du dann zu deiner Tante kommst, dann bist du die brave Nichte. Und,
wer weiß.
Ja, wer weiß. Und wenn du abends ausgehst, bist du die wilde Luise. Und so geht's mir ja irgendwie auch, dass wenn jetzt die Kamera läuft oder ich meine Arbeit, Berufung als Willi vor der Kamera einfach ausübe, dann ziehe ich einfach dieses Register, dass ich viel mutiger bin, viel offener, als wenn ich jetzt ja so ganz privat bin.
Ist das anders?
Dezent anders. Weil ich merke das dann, wenn ich mich so mit anderen Leuten unterhalte, so auf privater Ebene, dann würde ich nie so frech oder dreist nachfragen, wie wenn wir jetzt, wenn ich jetzt in meiner Rolle und meiner Aufgabe auch stecke, Fragen zu stellen, weil dann fühle ich mich ja auch verantwortlich als Stellvertreter von denjenigen, die zuschauen und dann sage ich, okay, die denken sich jetzt, das frag halt. Dann sage ich, okay, und selbst könnte ich sagen, nö, frage ich nicht, ist mir zu unbequem. Cool. Und aber jeder, der sich sein inneres Kind nicht bewahrt, der tut mir echt leid, weil es ist so schön, einfach albern zu sein. Und Kind sein bedeutet ja nicht nur albern, es bedeutet vor allem auch, einen Optimismus in sich zu tragen und nicht zu glauben, dass alles den Bach runtergeht.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich beobachte das bei mir selber natürlich auch, dass ich halt tatsächlich dieses Kind immer mehr dann auch verliere, ne? du machst es ja schon eine ganze Weile. Also wir kennen dich jetzt aus wirklich, also ich habe nochmal nachgeguckt, das sind ja gefühlt tausende Folgen von Will, die will's wissen. Also okay, alle Themen von querbeet durch die ganze Galaxie von Themen, die man da finden kann. Also gibt's eine Veränderung? Also dein, als du angefangen hast bis heute, gibt's eine Veränderung in dem, wie Leute das wahrnehmen, was du tust? Also haben es die Kinder verändert, die Zuschauenden? Mhm. Gibt es da irgendwie sowas, was dir aufgefallen ist?
Doch, durchaus. Also es gibt ja, Willi will's wissen, einen YouTube-Channel, in dem mehr oder weniger alle Folgen zusammen sind. Und wenn ich mir dann so die allererste Folge, die wir jemals gedreht haben, anschaue, dann geht's um die Müllabfuhr. Und das ist jetzt aus dem Jahre 2001, da haben wir das gedreht. Oh, krass. Wahnsinn, da waren die meisten Kinder, die heute... Willi will's wissen schauen. Also war eigentlich kein Kind geboren. Mhm. Und ja, okay, dann haben wir gesagt, okay, mach mal Müllabfuhr, klassisch, Altpapier, Restmüll und noch Bio. Mhm. Also Biomüll. Mhm. Und ja, das ist so eine Folge, die so total unbedarft ist. Das würde man heute ja nie so easy, so schlicht auch auf diese drei Komponenten ausbreiten, sondern man würde viel mehr über diesen Umweltschutz, dieses Müllvermeidung und Recycling denken. Damals war es nur so, boah, hier wird der Müll verbrannt, ja cool. Und und auch jetzt im Hinblick auf diesen Kinofilm Willi und die Wunderkröte, der so vom Titel her so fast ein bisschen in der Tradition von dem Kinofilm Willi und die Wunder dieser Welt steht, der 2009 in die Kinos kam. Da gibt's auch so einen komplett unterschiedlichen Ansatz, denn vor, also 2008, 2009, das ist jetzt sozusagen 12 Jahre her, da war das auch so, ah ja, nee, der Willi reist, sieht das Drehbuch dann vor, was wir erarbeitet haben, ich reise einfach durch die Welt, boah, schaut mal hier, wir sind ja in der Arktis, da sind die Eisbären, ist das nicht toll? Gab so einen kleinen Hinweis darauf, ja, das Eis schmilzt immer später, oder die Hudson Bay friert immer später zu, weswegen die Eisbären nicht mehr so schnell aufs Eis kommen. Das hat was mit diesem Klimawandel zu tun, der einfach nicht so dick drin war. Und das war so das Motto dieses Films lautete, wir müssen einfach die Welt kennenlernen und lieben lernen und nur bestaunen, wie schön sie ist, ohne auf die ganzen Probleme zu achten, weil die Kinder sollen erstmal ganz unbedarft sehen, wie toll unsere Welt ist, um in der Konsequenz, ich liebe es und dann weiß ich auch, warum ich es schütze. Mhm. Und jetzt, 12 Jahre später, dreht man dann so Willi und die Wunderkröte mit einem komplett anderen Ansatz, wo es direkt um Probleme geht. Mhm. Und deswegen ist es auch notwendig, sozusagen in diesem Film nicht nur die Froschteich-Problematik im Dorf zu haben, sondern auch zu gucken, wie geht's in Afrika, Südamerika oder Mittelamerika. Weil es ein globales Problem ist mit den Amphibien und die ja auch nur ein Stellvertreter für, also eine Art sind für alle Arten, die bedroht sind im großen Artensterben. Und ja, und da finde ich es auch echt schwierig, weil wir den Kindern viel mehr zumuten. Da kommen ja unbedarfte 5-, 6-, 7-Jährige rein, die einfach nur gucken wollen und sich darüber bewusst werden, es ist nicht alles so einfach auf der Welt.
Was glaubst du denn, wie viel man Kindern zumuten kann an Thematiken? Und du hast ja schon viel gemacht, aber wir stellen uns die Frage auch häufig, wie viel können wir eigentlich, was können wir eigentlich machen? Was bedeutet nicht, in Ohnmacht zu fallen, sondern trotzdem handlungsfähig zu bleiben, ja?
Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man halt den Kindern, jedes Kind ist ja auch unterschiedlich, aber wenn man jetzt so in so einem Massenmedium etwas macht, muss man halt irgendwo so den goldenen Mittelweg kriegen, um ja alle Kinder zu erreichen und ich finde es schwierig. Also ich meine, man sollte ihnen wirklich erstmal nur Lebensfreude schenken und Neugier, weil wenn ich sie mit den ganzen Problemen zuballere, dann machen die zu, dann wollen sie es auch nicht mehr hören. Die wollen sich ja nicht damit beschäftigen, mit den Problemen, sondern erstmal nur Eindrücke sammeln. Mama, das macht mir Angst, das will ich jetzt nicht. Weil das wäre die komplett falsche Auswirkung, wenn man das macht. Und deswegen muss man da echt sanft vorgehen und trotzdem irgendwie so den Realitätssinn bewahren. Aber wenn man jetzt mal abseits von Umweltthemen jetzt gerade dieses aktuelle Kriegsproblem, diesen Krieg in der Ukraine anschaut, dann ja, kann man den Kindern auch nicht diese ganze Brutalität zeigen, sondern es muss so dosiert sein. Nee, die kommen, ja, weil da drüben geschossen wird. Punkt. Mhm. Also irgendwie so, das reicht. Mhm. Mann, ist das doof. Hat denn nicht lustigere Themen hier?
Nein, da, lass uns mal ein lustigeres Thema.
Ich finde das Thema, das ist ja dann, genau, der Film ist ja das, was dann auch was Motivierendes mitgibt.
Und, ja, genau. Und das finde ich auch toll. Ja. Und das, deswegen bin ich so happy, dass, also ich bin, da haben ja vier Drehbuchautoren mitgewirkt und ich durfte auch einen gewissen Einfluss haben, dass wir zum Schluss die Kurve kriegen. Und ich sag jetzt nicht, wir können ja jetzt nicht über das Ende reden, aber sagen wir es mal so, die Stimmung vermitteln, und das ist doch eine gewisse Zuversicht, und die ist so wichtig. Weil gerade auch jetzt in der Zeit, wo die Eltern so ja, selbst verunsichert sind und gar nicht wissen, wie kann ich meinen Kindern eine Sicherheit geben, ist es so einfach so wertvoll an diesem Film, dass man da mit einem Gefühl rausgeht, ja, wir können es schaffen.
Und wir können es wirklich schaffen.
Natürlich, ja.
Also das zeigt dein Film einfach total, ne? Es ist nicht nur der Teich hier vor Ort, sondern jeder macht was Kleines und kann was Riesengroßes bewirken.
Und es gibt halt, was in der Film ist ja auch lustig, es gibt ja auch Charaktere, die ich denke an die Piloten. Ja.
Branko.
Genau. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Parat, auch das, was ihr dann im Kino sehen werdet, wenn ihr den Film im Kino dann anschauen könnt. Es ist ein lustiger Charakter und der taucht ja mehrfach auf, insofern, wo kam die Idee her, besser gefragt? Also war das zum Beispiel eine Idee von dir? So, jetzt brauchen wir so einen Branko.
Diesen Piloten.
Ja.
Ja, der kam eigentlich aus, der Produzent war irgendwo in, ich glaube, Kroatien ist das, gell, wo der Branko, im Film, in der fiktionalen Ebene herkommt, und dort gibt es so einen Frosch-Weitsprung-Wettbewerb. Das gibt es doch tatsächlich. Irgendwie ist da so eine Tradition in diesem Dorf, und von daher, war immer so die Idee, wie können wir von A nach B kommen, und das ist ja bei so einem, es ist ja in gewisser Weise auch ein Roadmovie, wobei die Strecken so weit ist, dass wir geflogen sind und ich mir dann auch von einer in dem Schauspiel dann diese CO2-Schleuder um die Ohren hauen lassen muss. Aber ich bin halt auf diese Reise gegangen, weil die Wunderkröte mich auf diese Reise geschickt hat, und also dieser Branko, dieser lustige Charakter, der ist natürlich auch deswegen drin, weil ein Kinofilm oder ein Kino an sich, so ein dunkler Raum mit einer riesigen Leinwand, ist auch immer ein magischer Ort, und es ist ganz anders, als wenn ich mir jetzt so einen Film auf dem Sofa im Wohnzimmer anschaue, weil da wird dann so ein bisschen mit dem Popcorn geknistert, aber es ist so ein Ort von Emotionen, da darf gelacht, gegrinst, sich gegruselt werden, es darf auch geweint werden, es ist so, da soll eigentlich die ganze Bandbreite von Emotionen dabei sein. Und wenn man dann schon so ein anstrengendes Thema hat, darf halt der Humor auch nicht zu kurz kommen.
Und apropos gruselig, war es eigentlich mal gruselig? Ich erinnere mich an diese Szene, wo ihr mit dem Froschforscher Martin die Frösche da in diesem Teich angucken. Und ich dachte mir mal so, oh Gott, gleich kommt irgendwo eine Schlange.
Das war echt so, es waren einige Schlangen da, die sind nur so schnell vorbei, dass wir sie nicht filmen konnten.
Ja.
Wir waren, weil wo Frösche sind, sind auch Schlangen, das ist ganz klar. Und wir waren da so abgelegen, wirklich am Ende der Welt irgendwo in Bolivien. Und dann gehst du dann nachts raus, wenn es dann dunkel wird und die Frösche aktiv werden, machst du dann deine Stirnlampe an, und dann, sag mal, die Frösche sind ja auch deswegen da, weil es da Insekten gibt. Und dann hast du immer eine riesige Wolke von Nachtfaltern und allem Möglichen, was da rumfliegt, um dich herum. Und wenn du filmen willst, dann brauchst du ja noch ein bisschen Licht. Also wir hatten unglaublich viele Insekten.
Ja.
Die diese Vielfalt dort, die ist ja auch weit über dem, was wir hier in Deutschland haben. Und das war irgendwie so ein Vogelspinnengebiet. Oh Gott, also das Selbst der Martin Janssen, ein gestandener Professor, dessen Forschungsgebiet das ist, der hielt sich dann an so einem Baum fest und redete mit mir irgendwie so nachts um eins. Ich so, Martin, ganz langsam die Hand zurück, ganz langsam zurück, weil er direkt sich neben einer Vogelspinne festgehalten hat.
Oh Gott.
Eine saß dann auf meinem Schuh auf einmal und also man gewöhnt sich dann schon auch dran. Das muss ich schon auch sagen. Ich habe mir als Kind immer so vorgestellt, ich habe da früher, ich bin ja schon uralt, also ich bin 1972 geboren und dann gab es dann, als ich so vielleicht 6, 7 war, gab es im Hessischen Rundfunk, weil ich in Hessen aufgewachsen bin, immer so im dritten Programm Samstagabend so, unser Filmteam zieht in den Regenwald und dann geht dann so eine Karawane, einer trägt das Stativ, ein anderer trägt irgendwas und dann sind die unter so Moskitonetzen und schlafen dann und ich wusste, dass ich irgendwann auch so etwas machen werde.
Ja.
Nicht, weil ich es unbedingt wollte. Ich wusste, dass mich mein Schicksal wahrscheinlich dahin treibt. Und ja, so war es dann auch. Und wir waren da in dem Regenwald, dann auch in Panama unterwegs. Und deswegen habe ich es auch genossen, so als schicksalshaft. Und es ist leider unmöglich, in sein Moskitonetz reinzugehen, ohne irgendwelche Tiere, Spinnen, Insekten mitzunehmen, wenn man dann mitten unter den Bäumen schläft.
Hattet ihr ja so eine kleine Wohngemeinschaft.
Genau. Ich hatte einen Parasiten, einen, den habe ich nicht erwischt. Mich hat eine Zecke gebissen, dummerweise. Okay. Die hat sich an mich drangehängt und bin danach, nachdem ich aus Panama zurückkam, habe ich dann einen absoluten körperlichen Abbau erlebt. Ich konnte da nicht mehr gehen. Ich konnte nur noch im Bett liegen und mich kaum bewegen. Und dann hat man übers Tropeninstitut dann festgestellt, dass ich sogenannte Rickettsien hatte. Bakterien, die dann durch eine, hier, wie heißt das nochmal, Antibiotikatherapie dann
schön, dass die wenigstens auch
gegangen sind. Gott
schön, sei Dank. Schön, dass diese Dinge auch immer Namen haben, die auch ein bisschen eklig klingen. Rickettsien, ja. Klingt jetzt nicht so richtig.
Kätzchen klingt ja noch
nicht. Ich wollte gerade sagen, das klingt doch eigentlich ganz nett.
Das Rie davor macht die Sache nicht ganz so attraktiv. Okay. Ich möchte wissen, ob man sowas auch hier erleben kann, ob du was gefunden hast in der Art oder auch wie, ja genau, wie viel Neugier denn in dir noch, also in der, wie viel Willi von früher in dem Willi von heute steckt, der so eine Geschichte macht.
Willi Kind steckt noch in dir.
Ja, dann fange ich damit mal an.
Ja, schön.
Ach, ich glaube so, wenn sich jeder so ein bisschen an seine eigene Kindheit erinnert und sich fragt, was ist eigentlich aus mir geworden oder wer bin ich heute? Ich glaube, am wohlsten fühlt man sich doch auch immer, wenn man da andockt, wo man groß geworden ist. Und ich bin weitgehend in unserem kleinen Dorfladen groß geworden und da ging es immer darum, einfach nur mit Menschen zu reden, weil man einfach mit denen geredet hat. Damals hatte man noch mehr Zeit. Da sind die Leute reingekommen, um sich zu informieren bei uns im Laden, was es Neues gibt. Und das mache ich eigentlich immer noch gerne. Einfach wirklich mit Leuten reden. So, manche mögen es Smalltalk nennen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich brauche das, ist wie so ein Lebenselixier. Und da einfach relativ schnell auf einer persönlichen Ebene auch nicht nur so ein schönes Wetter heute, sondern irgendwas zu reden, vertrauensvoll. So im Zusammenhalt unter Menschen. Und das steckt immer noch in mir. Ich bin als Kind überhaupt nicht so neugierig gewesen. Das muss ich auch sagen. Ich habe dadurch, dass meine Karriere als Edeka-Chef irgendwie vorgezeichnet war, war es relativ klar, dass ich hatte mir meiner Oma ein Versprechen gegeben. Ich gesagt, versprichst du mir, dass du den Laden übernimmst? Nein, so einen ganz kleinen Dorf. Ja, klar. Ich gesagt, ja, Omi, das mache ich. Und lieber Omi, wenn du jetzt zuhörst, ich meine, du hast es ja eh schon beobachtet aus dem Himmel, es ist dann ein anderer Weg. Und es ist ja auch zugunsten des Geschäfts gegangen, weil ich bin einfach kein Kaufmann. Mhm. Weil ich bin da einfach ein, mein Bruder ist ein super Kaufmann. Der könnte jetzt dir noch nebenbei diesen Bären hier verkaufen.
Bären verkaufen, ja. Ja. Schön.
Ich könnte dir höchstens einen Bären aufbinden.
Wie kam das denn? Also wieso ist denn der Weg dann in deine Richtung gegangen, die du gegangen bist? Also bist dann, du hast Praktika gemacht, glaube ich, habe ich gelesen, ne? Medienkram und dann kamst du irgendwie zum Fernsehen. Und dann hat irgendjemand gesagt, ach guck mal, der ist ja lustig, den stellen wir erstmal vor die Kamera und dann fangen wir an, Willi, willst du wissen zu machen.
Ich glaube, meine Mutter hat mich, jetzt kriege ich eine Träne ins Auge, aber ich glaube nicht, dass das jetzt mit dem Inhalt des Themas zu tun hat. Aber vielleicht, weil ich jetzt sentimental an meine Kindheit denke. Meine Mutter und mein Vater, die haben mich so in der 4. Klasse voll getriggert. Die haben dann gesagt, ja, was willst du jetzt machen nach der 4. Klasse? Mhm. Willst du auf die Gesamtschule gehen? Dann machst du dann die Hauptschule oder den Realschulabschluss und dann kannst du einen Beruf lernen, einen Handwerker hier zum Beispiel. Oder wenn du da aufs Gymnasium gehst, dann, naja, das wird dann nicht so leicht von der Schule. Aber wenn du das durchhältst, dann kannst du alles machen, was du willst. Echt jetzt? Nee. Was? Das hat irgendwie sowas, also ich war kein guter Schüler auf dem Gymnasium, aber ich wollte unbedingt diesen Weg gehen, weil ich wusste, ich könnte dann alles machen, was man will. Und das ist ganz schön schwierig, wenn man dann irgendwann Abitur hat und denkt, okay, jetzt machen wir alles. Stehen ja einige davor, alles, ja, vor dem Problem und dann sagen, was kann man jetzt eigentlich machen? Und ja, insofern ist da dieser Journalisten- oder Reporterberuf super gewesen. Und dass dann natürlich noch dieses Geschenk mit Willi will's wissen dazu kam. Ich war vorher ganz klassisch, habe ich so als Reporter bei der Lokalzeitung gearbeitet, dann habe ich als Student, ich habe dann Theologie in München angefangen zu studieren, habe ich bei der Münchner Kirchenzeitung gearbeitet, beim Studentenradio und habe mich dann beim Hörfunk beworben und bin da beim Kinderfunk gelandet und gar nicht aus dem Grund, dass ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich so ein cooler
Natürlich.
Es ist 6.45 Uhr, Stau auf der A9 und wir hören jetzt Roxette oder irgend sowas, wollte ich sagen. Aber ich war einfach überhaupt nicht cool. Also ich bin bis heute nicht cool und ich bin auch nicht so schlagfertig wie so ein Radiomoderator. Und diejenigen, die mich da gesehen haben, haben dann gesagt, ach, geh du doch zum Kinderfunk. Mhm. So, oh Gott, bitte Kinderfunk jetzt. Aber irgendwas haben die in mir gesehen, dass das klappt und ich bin da hingekommen und ich war da wusste ich, da bleibe ich und habe dann 5 Jahre als Reporter mit Kindern für Kinder gearbeitet und dann war es auch nicht so eine große Umstellung dann bei Willi will's wissen, als die jemanden gesucht haben, da Hallo zu sagen und da weiterzumachen. Das konnte ich schon von Anfang an ohne so, ja.
Und gab es immer mal so ein Thema, wo du denkst, das hast du, darüber hast du noch nie was gedreht und das willst du immer mal machen?
Der nächste Film, Trigger, jetzt kommt's.
Ja, genau. Habe ich gut gemacht, ne?
Nee.
Hast schon.
Ich habe einfach eine große Offenheit und ich habe festgestellt, genau so wie man mir angesehen hat, er steckt den mal ins Kinderprogramm, vertraue ich so ein bisschen auch der Erfahrung, dass Leute einfach sehen, ach, das wird eigentlich gut passen. Und so haben sich bis jetzt, das zieht sich so durch mein Leben, immer auch wieder Geschichten gefunden, die, ja, wo Themen auf mich zugekommen sind, die ich dann einfach, ja, angegangen bin. Und das kennt jeder, der irgendwie eine blöde Aufgabe kriegt. Studenten, die kennen das manchmal, die kriegen dann so eine Seminararbeit und müssen dann sagen, jetzt hier, du musst dich hier mit der Exegese des Neuen Testaments auseinandersetzen unter Lukas und denkst so, Gott, da soll ich mich jetzt ein halbes Jahr beschäftigen. Und dann fängst du an, dich da einzulesen, denkst, ach, das ist ja interessant, ich wusste es gar nicht, wann der geboren wurde und dann entspinnt sich eine Geschichte.
Mhm. Bisschen wie bei dem Podcast heute auch. Mhm. Ich versuche mal den Bogen zu kriegen, das ist Überleben-Podcast beim WWF Deutschland, dass wir jetzt gerade sind und wir reden mit Willi über
das Neue Testament.
Über das Testament, Testament der Wunderkröte, genau. Das demnächst im Kino zu sehen sein wird oder nein, jetzt im Kino ist. Und ihr könnt diesem Podcast natürlich jederzeit und überall folgen, wo es diese Podcasts gibt. Insofern bitte tut das und schaut auch bei Willi auf der Webseite vorbei. Das wäre auch eine ganz gute Gelegenheit, alles zu wissen über dich, zu lernen über dich, was es zu wissen gibt.
Ja, und das Erste, was man wissen muss, ich bin ja nicht nur Willi will's wissen.
Eben.
Richtig.
Ja. Viel mehr, ja. Weil, also, du machst, du bist auf der Bühne, stehst du auch, machst Bühnenprogramm, ne, tourst damit durch die Weltgeschichte. Auch jetzt aktuell noch oder ist es gerade auf Eis?
Ja, also es gibt so ein Bühnenprogramm, das heißt Willis wilde Wege, wo ich so eine Multivisionsshow habe über meine Abenteuer, die ich so ausprobiere, aber das ist dann durch Corona ziemlich eingeschlafen, weil man sich ja nicht versammeln durfte. Und jetzt gibt es hier und da wieder die eine oder andere Veranstaltung, was so ein bisschen daran liegt, dass viele Veranstalter tatsächlich aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Mhm. Und aber wenn dann mal so eine Veranstaltung stattfindet, und das ist so schön, einfach zusammen zu sein und ja, einfach auch zu staunen. Das versuche ich immer. Ich versuche immer, die Leute zum Staunen auch zu bringen und ja, auch einfach ja die Augen zu öffnen. Das ist so der Einstieg für alles, um auch Neugier zu fördern. Erstmal zu gucken und zu staunen.
Und jetzt, dann sind ja auch Kids dabei, ne? Eine Menge. Und gab's da schon mal so eine ganz verrückte Frage, die dir so ein Kind gestellt hat? Weil ich dachte so, oh, darüber müsste ich jetzt mal einen neuen Film drehen. Darüber hast du
ja, Klaus, mach nur. Was?
Pass auf, wir haben Fragen gesammelt. Ach Gott.
Die Schnellfragerunde.
Nee, da kommt auch noch einer. Es gibt nachher noch.
Wir haben alles. Wir haben auch noch spannende Amphibienfragen.
Wir haben noch, das ist genau. Jetzt eine, ich wollte eine von, die hast du ja rausgesucht, eine von den Amphibienfragen. Weil, die haben wir ja, die hast du von unserer Webseite, ne? Die hast du
von unserer Junior-Webseite, genau.
www.junior.de, ja. Bitte.
Bitte merken.
Ihr könnt prüfen, was wir jetzt hier erzählen. Es steht und es stimmt. Wie alt können denn Frösche werden, Willi? Maximal 12, 15 oder 20 Jahre.
Ich schätze in Gefangenschaft 20 Jahre.
Das stimmt, das steht da auch drauf.
Das stimmt, steht zwar nicht Gefangenschaft,
also Gefangenschaft, aber ich nenne es jetzt Gefangenschaft, aber quasi unter einem, ich glaube, dass für einen Frosch ein schönes Terrarium nicht eine Gefangenschaft ist. Ja, natürlich sollten sie in freier Wildbahn laufen, leben. Ich glaube, dadurch, dass der Aktionsradius da geringer ist, aber von als andere Tiere. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt irgendwas ganz Falsches gesagt. Aber
nein, das klang sehr plausibel für mich. Ja, also das ist, da steckt sehr viel mehr Froschwissen drin, als ich bisher habe.
Du hast die Schlangen in Bolivien nicht gesehen.
Was machen die?
Ja, dann wüsstest du, dass die Lebenserwartung von einem Frosch in Bolivien sehr viel geringer ist.
Das möchten wir nicht wissen.
Nein, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Das ist ja dann was, die Sachen, die ich dann auch nicht erleben muss unbedingt, dann bin ich ganz froh, dass ich hier in diesem Studio mit euch sitzen darf.
Ohne Schlangen.
Schlangen sind tatsächlich ein bisschen. Gibt es Tiere, vor denen du dich richtig gruselst? Schlangen zum Beispiel?
Vogelspinnen.
Mhm. Aber tun die überhaupt was? Vogelspinnen sind doch eigentlich gar nicht so.
Ja, da war so eine Agrospinne, die war echt so blöd. Also die, weil wir da standen mit 3-4 Leuten und die ist dann so, also die Vorderbeine oder was auch immer hochgenommen, ist da so ganz schnell auf uns zu. So wie in diesem Horrorfilm Tarantula, an den ich mich dann erinnern musste.
Die wollte auch einen Film. Die hat gedacht, jetzt mach doch endlich mal einen Film über Spinnen, über die Wunderspinne.
Wir wollten sie dann noch einfangen, um irgendwie was Dramatisches noch zu produzieren, aber.
Die gedacht hat, gar keine Lust.
Da hat sich keiner getraut.
auch schön. Und hast du noch eine Amphibienfrage?
Ich hatte halt, die sind ja dank dir dann auch hier. Ich kann sie ja vorlesen.
Das ja, ist schön. Mach mal.
Jetzt bin ich mega gespannt, ja.
Ich muss ja die Antworten nicht wissen. Ich muss sie ja nur vorlesen. Oh, wie viel Froscharten gibt es weltweit? Das ist vielleicht auch was, wo die, wenn ihr jetzt bei YouTube zuguckt tatsächlich, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Also das wäre ein schöner Moment, sich an, also A, zu teilen, zu kommentieren und so weiter, aber eben auch diese Frage zu beantworten. Wie viele Froscharten gibt es weltweit? Wir haben jetzt hier zur Auswahl 4.800, 5.800 oder 6.800. Das sind ganz schön viel insgesamt. Also egal,
welche Wahnsinn, Zahl. Also oder?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sogar bestimmte über 7.200 gibt. So habe ich das in Erinnerung. Also wenn, müsste diese Zahl 6.800 stimmen. Und
müssen wir es überprüfen? Ich weiß, dass es 5.800 sind.
Echt? Ja. 5.800. Da müssen wir sofort diesen Film umschreiben.
Oder unsere Juniorseite umschreiben. Aber das ist doch auch das Spannende an Wissen über Artenschutz und Natur, weil sich das ständig ändert. Und du hast, das ist halt ständig überprüft werden. Und das ist doch so toll. Wir entdecken noch so viel.
Ja, aber das Tragische an dieser Veränderung ist natürlich auch, dass es viele Froscharten gibt, die aussterben und die deswegen verändert sich das ja einfach, die deswegen nicht mehr vorhanden sind und andere, die sind noch gar nicht bestimmt,
ja,
trotzdem die sind noch gar nicht gefunden und und sterben vielleicht schon aus,
ohne dass wir es gesehen haben überhaupt. Das ist ja das Dramatische auch an der Stelle in Panama, in den Containern. Also wie gesagt, ihr müsst den Film anschauen, damit ihr wisst, worum es geht. Unbedingt. Aber eben Frösche sind eben auch dadurch bedroht, dass es diesen Pilz gibt, der dann irgendwie diese Haut befällt. Dann können die nicht mehr atmen, weil Frösche durch die Haut atmen. Mhm. Und das sind so hochdramatische Dinge, die man sich, glaube ich, nicht unbedingt im normalen täglichen Leben bewusst macht. Und das, da hilft dann eben der Film dabei.
Ja, und immer wieder zuletzt geht es ja darum, dass auch die Frösche nur ja eine Rolle in der Kette oder in der Vernetzung von uns Lebewesen spielen. Und weniger Frösche bedeutet mehr Mücken. Das nervt uns in Deutschland. In den tropischen Ländern bedeutet das vielleicht mehr Malaria. Das sind alles so, ja, so Faktoren, die dann zusammenspielen.
Ihr beschreibt das so schön, so als so einen gesamten Baustein. Und wenn man einen Baustein aus diesem gesamten Bau rauszieht, fällt eben vieles zusammen. Ja,
ja, das, ich habe mich da fast noch so ein bisschen gewehrt dagegen. Ich wollte es noch ein bisschen konkreter formuliert haben, weil jeder kennt ja so diesen Jenga-Turm.
Ja, genau. Und daran musste ich auch denken und fand es eigentlich eine super Beschreibung.
Diesen Holzturm und dann ziehst du. Aber es fällt ja nicht der Turm sofort um, wenn eine Art rausgezogen wird. Aber wenn die Schlüsselarten dann kippen irgendwann, weil jetzt vielleicht ist es der Frosch, vielleicht kippt da noch nicht alles, aber wenn dann irgendwann eine sehr wesentliche Art ausstirbt, dann kippt alles um.
Ja.
Komm, mach lieber die lustigen Fragen. Mach halt
mal Fragen, genau. Ja, lass uns mal jetzt nicht immer so dramatische Fragen stellen.
Ich hätte auch gerne noch Survival-Tipps nachher. Also für den Fall, dass ich mal zufällig immer.
Wie fühlt es sich an, einen Frosch zu küssen? Ich habe keine Ahnung.
Hast du nicht gemacht?
Nein, noch nicht.
Aber die sind ja die.
Sagt mein Coach.
Noch.
Aber sind die glitschig? Also die sind doch, oder sind die trocken? Also ich habe mal eine Schlange angefasst, die war erschreckend trocken.
Gott, Klaus.
Ja. Aber also Kröten beispielsweise. Also die Frösche müssen ihre Haut auch feucht halten, um eben zu atmen. Ja. Und deswegen brauchen sie so einen gewissen Schleim. Aber es ist jetzt nicht so, wie man sich so glibberschleimig das Ganze vorstellt. Auch Kröten, die sind eher lederig, aber auch die Kröten haben ja Warzen und so, sind eher so ein bisschen faltig, weil die versuchen so, dass die Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit vom Boden oder vom Regen auf ihrer Haut zu halten, auch um atmen zu können.
Manche können fliegen, habe ich gelernt. Und es gibt welche, die ihren Nachwuchs in einem Beutel ausbrüten. Es gibt auch welche, die im Mund brüten, glaube ich. Aber das
so eine unglaubliche Artenvielfalt, also eine Vielfalt innerhalb der Art. Ja, sagt man, das ist eine Artenvielfalt.
Eine Artvielfalt der Frosch. Ich finde das so toll, weil Frösche sind einfach so unfassbar spannend, ja.
Ja, aber
wirklich, sie sind wirklich spannend.
Es ist aber auch so komisch, gell? Überall, wenn du jetzt durch die Fußgängerzone gehst, dann jede Apotheke hat irgendwie so, hey, der Frosch, so als Werbeträger und so weiter. Aber wenn es dann um echte Frösche oder Kröten gibt, Klaus, du hast das eben einmal angesprochen, wo es um so einen Vergleich gibt, wo findet man solche Landschaften beispielsweise in Deutschland? Das frage ich mich halt auch immer. Also weil wir Menschen haben uns einfach so ausgebreitet und die Böden versiegelt und das ist einfach, also das ist halt auch so der Unterschied zwischen Amphibien und einem Fuchs, weil wenn du da irgendwo an den Waldrand dein Haus baust, dann, ja okay, dann verliert der Fuchs seinen Bau, dann zieht er 500 Meter weiter, gräbt sich sein Loch, aber Amphibien sind nicht so flexibel, die sind einfach an diese Standorte gebunden.
Wir sitzen ja hier in Berlin und der Fuchs ist ein schönes Beispiel. Der Fuchs ist ja quasi, der wohnt ja hier nebenan. So, die rennen ja über den Hof hier zum Beispiel. Füchse können sich gut anpassen. Die leben halt dann einfach da, wo sie sind, dann klarkommen und der Frosch wahrscheinlich einfach nicht. Und ich habe halt in dem Moment auch überlegt, weil ich als Kind gab es wo man einen Garten und dann gab es da auch so ein Weiher und dann saßen da halt auch Frösche und dann quakte es halt. Man konnte die fangen, die waren dann, ich weiß nicht, was es war, aber wie Frösche halt aussehen in Deutschland, so ein bisschen braun, ein bisschen unscheinbar, das gibt's nicht mehr. Da ist kein Frosch. Der Teich ist noch da, aber der Frosch ist nicht mehr da oder gar kein Frosch. Und deshalb ist es halt, ich kenne es tatsächlich nur Frösche in den letzten Jahren irgendwo an der Elbe im Norden, wo tatsächlich kaum Häuser stehen und noch ganz viel so Überflutungswiesen sind. Und da gab's dann Frösche. Also man muss schon ganz schön weit reisen, um mal irgendwo einen Frosch zu treffen.
Aber das ist vielleicht auch deren Überlebensstrategie. Sie sind halt die Wesen im Verborgenen. Die leben immer dort, wo wir Menschen eigentlich nicht sein wollen, irgendwo, wo es schlammig ist. Da wollen wir ja nicht so zwischen dem Schilf unter den Spinnennetzen durch und da sitzen die ganz happy. Aber ja, aber diese Rückzugsgebiete werden seltener.
Wir haben noch gar nicht über unsere Technik gesprochen, weil wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, wo ich jetzt gerade hingucke, sitzt nämlich Jenny, die macht die Kamera und da drüben sitzt Fabi und der ist. Habt ihr eigentlich Fragen, Mädels und Jungs?
Was ist mein Lieblingsfrosch? Ja. Fabi, ich beobachte dich eh schon die ganze Zeit so im Augenwinkel, weil der hat da die Kopfhörer auf und grinst manchmal. Und ich gucke dann immer, ob er sich über uns lustig macht. Also mein Lieblingsfrosch neben diesen Gummiteilen, die so lecker süß sind für 5 Cent oder 10 Cent.
Da kommt der Kaufmann wieder durch.
Also ne? Den, ja.
Der Froschkaufmann.
Ich habe ja einen Frosch kennengelernt in Bolivien. Das war dieser Maki-Frosch, der spektakulär einen Baumstamm hochklettert.
Ja.
Es ist wirklich so toll. Also den würde ich immer so, wenn ich jetzt so in Kategorien von Verlieben reden würde, würde ich sagen, der Maki-Frosch. Aber ich hatte auch einen unglaublich guten Bezug zu diesem Marsupi-Frosch, der so einen Beutel hat, in dem er seinen Nachwuchs auf dem Rücken trägt. Und die Goldkröte natürlich auch. Ja, das sind meine Lieblingsfrösche. Und ein Grasfrosch.
Schön. Und die Wunderkröte.
Oh, Entschuldigung. Oh Gott, liebe Wunderkröte, falls du das hörst, bitte denk nicht, dass ich dir fremd gehe.
Mach hier nochmal den Teaser dazu.
Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, diese Wunderkröte, muss
oder?
Man schon sagen. Ja. Mhm. Hast du einen Lieblingsfrosch? Fällt dir gerade ein? Ich habe gerade überlegt.
Kermit. Kermit ist mein Lieblingsfrosch und Miss Piggy dazu. Die sind eine Kombi, das ist doch nicht.
Weil ich überlegt, es gibt halt einen, den ich total schön fand. Ich weiß nicht, ob er in dem Film, wo ich ihn gesehen habe. Er ist blau. So ein blauer, ich nehme an, dass es eine Art Laubfrosch ist. Vielleicht ist es jetzt, der den Baum hochkraxelt. Nee, ne?
Der ist grün. Aber es gibt, es gibt eine totale Bandbreite auch von Farben. Ja, wir haben einen Erdbeerfrosch, der kommt im Film vor. Und der fährt ja auch.
Der ist giftig? Nee, der ist nicht giftig. Der Erdbeerfrosch.
Der Erdbeerfrosch war, glaube ich, nicht giftig. Aber falls ihr jetzt einen seht, gerade fast den vorsichtshalber nicht an.
Also grundsätzlich wirklich, bei Farben immer so muss man immer aufpassen, ne? Genau, weil die färben sich ja rot, um Gefahr für zum Beispiel Schlangen, damit die nicht fressen. Ne? Die sagen dann so, hier Achtung, Leute, ich könnte hier gefährlich sein.
Das haben wir hier auch. Gelbbauchunke dreht sich auf dem Rücken und hat sie einen gelben Bauch und soll man nicht anfassen. Oder Feuersalamander, heißt auch nicht umsonst so. Also die haben ein Signal, dachte ich, rot wäre.
Man sollte sie ja tatsächlich nicht anfassen. Also A, weil man nicht weiß, was habe ich jetzt gerade an den Fingern, was kann ich selbst denen jetzt auf die Haut geben. Ja. Wenn sollte man es tatsächlich mit Handschuhen machen, so machen sie auch die Krötenhelfer bei den Wanderungen. Und natürlich auch, weil auch unsere Frösche dezent giftig sind. Also sollte niemand jetzt mit dem Frosch spielen und sich dann im Auge reiben, dann kann das durchaus Reizungen verursachen.
Wir müssten eigentlich noch eine Runde machen. Beim nächsten Film, wenn es noch Froschfilm 2, holen wir noch
The Return Kollegen of the Wundertoad.
Der auch gerne mal im Urwald rumtigert und diverse Reptilien, Amphibien und ähnliches anfasst und der auch mal mir eine Geschichte erzählt hat, wo dann die Wirkung des Giftes nicht so richtig lustig war. Aber er hat es überstanden. Oh Gott. Also insofern, es schreit nach Fortsetzung, würde ich sagen.
Die produzieren ja tatsächlich das giftigste Gift überhaupt.
Ja, genau.
Teilgiftfrösche, das wir haben.
Ja, das brauchen wir noch was anderes zum Ende, damit es
aber nicht. Man kann ja auch, aber man kann auch Kröten wird schlecken. Ja. Das hat ja dann so
eine
Drogenwirkung.
Okay.
Ja.
Das sollten wir jetzt auch nicht mehr. Das empfehlen wir euch bitte auch.
Das ist keine Empfehlung. Also es wird anscheinend irgendwo in irgendwelchen Kulturen gemacht.
Okay.
Ja. Wir waren fürchterlich kreativ. Da machen wir jetzt.
Lass uns lieber noch über was Flauschiges sprechen. Willi, was ist dein Lieblingstier außer dem Faultier?
Ach so, na gut.
Nochmal schnell Fragerunde.
Von den wilden
und
Tieren.
Und dem Panda.
Ja, also natürlich Elche sind meine Lieblingstiere, weil sie so tolle Lippen haben und also so Knutschlippen und einfach so imposant sind. Das finde ich schon.
Die sind riesig auch.
Sensationell. Ne? Ja. Und ich bin dann eher so Katzenmensch. Wir haben zwar keine Katzen, aber
wenn du könntest, würdest du den Elchengarten stellen.
Das wäre
der Elch kommt zurück. Richtig? Also wir arbeiten ja auch zum Elch und es gibt einen, der heißt, weißt du den Namen, wie der heißt, bei uns um die Ecke?
Bert
ist ein Elch, der wohnt bei einer Kuhherde in der Nähe von Potsdam. Also ist nicht weit weg. So, das ist der ist jetzt als einziger sesshaft inzwischen.
Und es gibt eine schöne Liebesgeschichte dazu, denn Bert sucht seine Bertha.
Ja, aber er hat noch keine gefunden. Die kommt vielleicht
Hoffentlich geht er nicht in die Kühe ran.
Nee, ich glaube der.
Ich glaube ja. die. Das ist eher auch so eine Wohngemeinschaft.
Ja, so genau.
Übrigens, wo ich jetzt gerade hier diesen Panda sehe, meine Frau, wir haben 3 Kinder und meine Frau hat neulich ein Gespräch belauscht zwischen meiner jüngsten Tochter, die ist 4, und ihrer Cousine, die ist 5. Und die Cousine, die leben vegan. Und dann ging es darum, dann hat die vegane Cousine gefragt, ob sie Fleisch isst. Und dann hat sie gesagt, ja, aber nur Panda-Fleisch, weil sie immer so kleine Salami-Würstchen isst, wo so ein Panda von WWF drauf ist. Und
da ist aber kein Panda drin.
Ja, ja, aber es war ihr, sie dachte, das wäre Panda-Fleisch. Und jetzt, wir haben es jetzt erklärt.
Sehr gut. Danke, Willi, dass du auch das übernommen hast. Dankeschön.
Wir lernen viel. Ich weiß nicht, wollen wir die Schnellfragerunde machen?
Jetzt haben
wir uns
extra
ausüberlegt. Wir haben uns extra Fragen überlegt, die nur mit Ja und Nein zu beantworten sind, damit wir noch zu einem fluffigen
Ausstand. Kann nicht unter Druck arbeiten.
Steht hier nicht mit drauf. Kann ich noch was
steht hier nicht mit drauf. Haben wir uns nicht drauf vorbereitet.
Hast du die da auch stehen, die Fragen zufällig?
Habe ich alle stehen. Ja.
Willst du vielleicht die erste stellen?
Aber die haben wir ja vielleicht schon gestellt, ne?
Wir haben einige vielleicht schon angerissen.
Okay, aber wir fragen dich jetzt nochmal schnell, Willi. Hast du schon mal bei einem Dreh Angst gehabt?
Ja.
Next.
Da willst du aber gerne wissen, was das war.
Ja, aber es ist nur eine Ja und Nein Fragerunde. Ja,
aber jetzt zum Beispiel auch Ja mit Ja wegen der Vogelspinne.
Siehst du? Haben wir schon geklärt.
Der Jaguar.
Konntest du schon mal eine Wissensfrage nicht beantworten?
Ja. Wie funktioniert eine Versicherung? Darüber wollten wir mal eine Willi-Wills-Wissen-Folge machen, das ist irgendwie gescheitert.
Oh, schwer.
Kann ich mir eigentlich Lieblingsfragen aussuchen?
Nein, ja, klar, nächste doch. Frage.
Nein, okay, gut. Dann,
der beste Platz der Welt außer zu Hause?
Also der beste Platz der Welt, den findet man im Süden Boliviens, im Trockenwald, an einem Froschtümpel.
Oh, das ist ja schön.
Ja, das ist wirklich, wenn man einmal dort war, möchte man das eigentlich immer dorthin zurück.
Das ist echt erwischt, das Froschthema. Ne?
Ja, mich jetzt auch, dich nicht?
Mich auch so 75%.
75%
Frosch. Wir haben noch 2 Minuten.
Genau, pass auf, Frage. Jetzt kommt eine gemeine Frage. Pass auf. Bist du irgendwann zu alt für Kinderthemen?
Habe ich mich, damit habe ich mir auseinandergesetzt und habe mich jetzt dazu entschlossen, diese Frage mit Nein zu beantworten.
Sehr gut.
Finde ich auch sehr gut. Alles andere hätte mich auch sehr überrascht.
Sind Kinder die besseren Menschen?
Oh. Herr Mutter Teresa lebt ja nicht mehr. Und Kinder sind auf jeden Fall die ehrlicheren Menschen. Mhm. So würde ich es einfach sagen. Ja. Liebe Kinder da draußen. Ihr seid unsere Vorbilder.
Sagt euren Eltern. Jetzt mal ran.
Ja, besser hören auf die Kinder. Das sage ich mir, ich habe 2 Kinder. Ich sag mir das auch fast jeden Tag, wenn ich wieder so merke, dass ich dann irgendwie etwas missmutig werde, was durchaus passiert. Und dann denke ich, nein.
Die Kinder machen dich zum Erwachsenen. Ja, ja. Die zwängen dich in diese Rolle.
Naja, vielleicht sollten sie ja nicht machen. Dann vielleicht sollte ich dann lieber das Kind mehr wieder raus. Das hatten wir vorhin ja auch schon. Ja,
in der Theorie ist es einfacher als in der Praxis.
Ich habe noch eine. Also dann, würdest du gerne mal was ganz anderes machen, so für ein paar Jahre? Also was, keine Ahnung, Bürojob, irgendwie was komplett anderes.
Ja, ich glaube nicht für ein paar Jahre, aber ich habe bei uns im Dorf gibt es einen kleinen Edeka-Laden.
Und da kommt zu
da habe ich neulich schon mal mit der Chefin geredet, ob sie sich vorstellen könnte, ob ich da nicht so ein bisschen mitarbeiten könnte, so auf 450-Euro Basis.
Mhm. Und was sagst du?
Sie hat gesagt, ja.
Ja, schön.
Und ich habe jetzt eigentlich, das war noch, als man Mundschutz tragen musste, und dann habe ich gesagt, jetzt wenn ich jetzt nicht jetzt 8 Stunden mit Mundschutz rumlaufen muss, dann schaue ich mal, dass das was wird. Ja.
Und dann also das wäre,
wäre es diese Nummer, so irgendwie so Regale auffüllen, ein bisschen mit den Leuten reden. Das will ich total gerne machen.
Schön.
Aber nicht an die Kasse, das ist so schwierig.
Das habe ich mal gemacht, das ist tatsächlich nicht so lustig.
Aber stellst du es nicht schön vor, so zwischen Äpfel und Bananen, mal so eine Runde über Frösche reden?
Das finde ich auch gut. Ja. Oder manchmal sind ja auch Frösche in Bananenkisten, Frösche nicht, aber Spinnen in Bananenkisten drin, das ist auch...
Gibt es auch schon, und Schlangen auch, ne?
Sehr riskanter Beruf.
Siehst du?
Ja.
Aber an der Kasse sitzen kann ich tatsächlich nicht empfehlen, ich habe das mal ein halbes Jahr gemacht. Das war nicht mein schönster Job. Wie kriegen wir jetzt
Stell ich mir jetzt gerade so vor.
Wie ja, ich hatte so einen grauen Kittel an mit so rosa Dingern.
Wie heißt und jetzt das? Bist du schwarz-weiß geworden.
Ja, heute nicht, aber wir hätten, genau, wir sind jetzt hier schwarz-weiß, besser als grau und rosa als Mischung. Ich würde dir sehr gerne Danke sagen, es war ein sehr schönes Gespräch, es hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so voll geblubbert.
Nö, überhaupt nicht.
Ich finde, wir müssen gar nichts schneiden, das war komplett so, wie
es ist. Wir machen alles genauso.
Es war einfach perfekt.
So kann das weitergehen.
Nein, also Dankeschön, ich habe mich auch ganz wohl gefühlt. Ich hatte erst so ein bisschen Angst, hier so von euch in die Zange genommen zu werden, aber... Vielen Dank für die wohlwollenden Fragen.
Ist die Sitzposition doof so?
Also nee, hätten
wir uns anders hinsetzen sollen?
Nein. Weil ich habe dann ja gemerkt, dass es eher eine, um jetzt die Klammer zu kriegen, fast so ein bisschen wie mit dem Faultier war, so kuschelig.
Ja, ich habe mir extra die Finger die heute Morgen nicht geschnitten.
Abschluss oder nicht?
Genau, perfekt.
Ja. Ein faultieriger Abschluss.
Ich bin cool. So ein alter Schleimer. Mein Opa hätte gesagt, ach du Schleimer. Ein Schmeichler. Es war als Schmeichlei gemeint.
So fassen wir es auf. Vielen Dank.
Du hast uns die Aufregung auf jeden Fall genommen. Das finde ich echt sehr beeindruckend.
Ja, toll. Ja. Dankeschön.
Dann,
jetzt klopft die Jutta. Die Jutta sagt, hey, die Zeit ist abgelaufen. Ja.
Dann lassen wir die Jutta nicht warten. Viel Erfolg mit dem Film.
Dankeschön.
Ich wünsche dir eine großartige Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich mal wieder beim nächsten Film.
Und danke, auf den nächsten Film.
Ja, da bin ich mal gespannt, welches Thema mir über den Weg hüpft oder läuft.
Oder kriecht oder krabbelt.
Gut,
schönen Dank.
Macht's gut.
Ja, was wohl als nächstes Thema bei Willi über den Weg krabbelt? Vielleicht sehen wir unseren Gast dieser Ausgabe des Überleben-Podcasts aber auch beim Kistenauspacken im Dorfladen. Mal sehen. Wir nehmen mit, dass es eine unfassbare Artenvielfalt unter den Amphibien gibt, die leider bedroht ist, weltweit durch Krankheiten oder gierige Dorfscheriffs. Wir nehmen auch mit, dass jeder und jede etwas für den Schutz dieser Vielfalt tun kann. Forschende im Regenwald genauso wie ihr und wir zu Hause im Garten. Auch für genau diese Message machen wir beim WWF Deutschland den Überleben-Podcast. Neue Ausgaben gibt es überall, wo es Podcasts gibt und nun auch zum Angucken bei YouTube. Schreibt uns Themen, die euch interessieren und ob euch diese Folge gefallen hat.